Unser Planet gleicht einer riesigen Klangschale. Allerdings sind seine tiefen Schwingungen meist für den Menschen nicht hörbar. Die Schwerkraft der Luftmassen bringt ihn ebenso zum Schwingen wie die Wassermassen der Weltmeere, wenn Winde die Wellen antreiben. Und auch mehr oder weniger starke Erdbebenwellen durchlaufen die Erde im Sekundentakt. Diese Schwingungen möglichst genau zu messen und die so entstandenen Seismogramme zu lesen wie eine Art EKG des Planeten ist Aufgabe des Geowissenschaftlichen Observatoriums in Schiltach. Das Black Forest Observatory wird vom Karlsruher Institut für Technologie und von der Universität Stuttgart betrieben. Am 16. September 2023, ein Samstag, zeichneten die Messinstrumente plötzlich ein geheimnisvolles Signal auf. Ein Signal, das die Forschenden dort noch nie empfangen hatten.
Wenn so ein Signal auftritt, dann lässt einen das aufhorchen. Da muss irgendwas dahinter stecken. Die Befürchtung ist natürlich als erstes, dass irgendein Instrument nicht richtig funktioniert. In dem Fall war es so, der 16. September letzten Jahr war ein Samstag. An dem Sonntag hat ein Kollege von mir die Routineüberprüfung gemacht, hat in die Seismogramme reingeschaut. Und was er dort gesehen hat, ist ein Signal, das ziemlich plötzlich angefangen hat und dann aber kontinuierlich oszilliert hat. Das heißt, es war nicht ein impulshaftes Signal, das dann gleich wieder vorbei war, wie man es bei einem Erdbeben sehen würde, sondern das ist eine Oszillation, die hat sich fortgesetzt. Hat in der Amplitude, ist die ein bisschen abgeklungen. Also eigentlich so, wie Sie sich das vorstellen würden, wenn Sie eine Stimmgabel anschlagen. Dann sehen Sie eine Oszillation mit einer Frequenz und die Amplitude wird langsam geringer. Auch gleich eine Spektralanalyse gemacht. Das ist das Erste, was bei sowas greift und hat wirklich gesehen, da dominiert eine einzige Frequenz. Und das ist sehr, sehr ungewöhnlich.
Dr. Thomas Vorbrigger arbeitet am Geophysikalischen Institut des KIT und leitet das Black Forest Observatory. Er erinnert sich, wie die Entdeckung vom 16. September zu einer fieberhaften Spurensuche führte. Es war der Beginn einer ungewöhnlichen Episode der Wissenschaftsgeschichte und ein Beispiel einer ganz neuen Form internationaler Zusammenarbeit über die Grenzen von Forschungsdisziplinen hinweg.
Das nächste, was man macht, ist, man schaut, ob irgendein anderes Seismometer auf diesem Globus das auch gesehen hat. Mein Kollege hat dann sich als erstes gleich Daten aus den USA, aus Neumexiko geholt und da war diese Schwingung auch drauf. Das heißt, es war klar, das ist nicht was Lokales, auch nichts Regionales, sondern das ist wirklich was Globales, was man da sieht. Und damit muss es aus der Erde kommen, in irgendeiner Weise. In den ersten Tagen gab es die ersten Berichte in grönländischen Medien darüber, dass dieser Dixonfjord in diesem Fjordsystem so ein Tsunami stattgefunden hat, weil eben so eine Forschungsstation auf dieser Insel Ella zerstört worden ist. Also es war relativ schnell klar, dass dort was passiert ist. Es ist dann aber so, dass man sich dann auch sehr schnell mit internationalen Kollegen austauscht und sagt, habt ihr das auch gesehen? Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Und so ist dann diese internationale Kooperation zustande gekommen, ziemlich schnell. Also innerhalb von ein paar Tagen hatten wir dann auf so einer Plattform, die heißt Mattermost, eine Gruppe von inzwischen 100 Leuten, die sich da an der Diskussion beteiligen und die dann Beobachtungen, Analysen, Hypothesen und was weiß ich, was man alles braucht, zusammentragen und diskutieren, Hypothesen ausschließen, überprüfen, andere Messdaten anschauen, um dann immer weiter einzugrenzen, was die Ursache sein kann. Und seismologisch ist es so, dass wir eigentlich schon am ersten Tag festgestellt haben, dass wenn wir dieses Signal an verschiedenen Stationen auf diesem Globus anschauen, dann setzt es immer zu leicht unterschiedlichen Zeiten ein. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass da einfach ein Ausbreitungsvorgang stattgefunden hat, dass es also irgendwo eine lokalisierte Quelle gibt und die Wellen müssen erst ein Stück laufen, bis sie an dieser Seismometerstation ankommen. Und was man dann als erstes machen kann, ist, man kann einfach mal diese Stationen sortieren nach der Zeit, wann das Signal ankommt und was dann die Station, wo es als erstes ankommt, die muss am nächsten dran sein. Und damit war es sofort klar, das muss im Nordatlantik irgendwo gewesen sein und dann kann man das natürlich noch mit ordentlichen Verfahren machen, also wirklich dann die Quelle lokalisieren mit numerischer Auswertung und dann war ziemlich schnell klar, das ist in Nordostgrönland. Da kann man noch nicht den Finger auf einen einzelnen Fjord legen, aber es ist ganz klar, dort an der Küste muss es gewesen sein. Die ersten Tage waren extrem intensiv. Ich habe ab und zu jetzt nochmal in diese Chatverläufe reingeschaut. Alle paar Minuten sind da Nachrichten ausgetauscht worden von Leuten, die neue Sachen entdeckt haben und gesagt haben, ich schaue jetzt in Satellitenbilder rein. Also es wurde dann einfach konkret mit Satelliten auch danach gesucht, ob irgendwas zu sehen ist, dass sich was verändert hat vor Ort. Und so wurde dann dieser Dixonfjord identifiziert als Ort dieses Bergsturzes. Und in den ersten Wochen Nach dem Ereignis sind dann auch Leute vom dänischen Militär dort in den Dixenfjord reingefahren mit Booten, um das vor Ort zu inspizieren, haben auch Fotos gemacht, die dann ganz klar gezeigt haben, dass da einfach ein Berg verloren gegangen ist.
Ein gewaltiger Bergsturz im abgelegenen Dixenfjord an der Ostküste Grönlands hat eine Welle von 200 Metern erzeugt. Sie versetzte das enge Becken des Fjords in Schwingungen. Nur ganz langsam, über Tage hinweg, ebbte die Hin- und Herbewegung des Wassers ab. Schwingungen zu messen und zu identifizieren, ist Aufgabe der seismischen Beobachtungsstation mitten im Schwarzwald. Sie ist für die besondere Empfindlichkeit ihrer Messinstrumente bekannt.
Also das Observatorium liegt aus guten Gründen im Schwarzwald. Zum einen wollen wir einfach vermeiden, dass lokal erzeugte Bodenerschütterungen unsere Messungen übertönen. Also so, wie sie dann für ein gutes Musikstück in den Konzertsaal gehen und sich das nicht auf dem Marktplatz anhören. So sind wir in den Schwarzwald gegangen, weil wir da weit weg sind von Industriegebieten und Verkehrswegen, die einfach lokale Bodenerschütterungen erzeugen. Dann ist so, dass der Schwarzwald ist in Baden-Württemberg ein Untergrund, der sehr, sehr hartes, kompetentes Gestein hat. Also wir sind im Granit drin bei uns. Und das schirmt uns nochmal zusätzlich vor Deformationen ab, die lokal an der Erdoberfläche durch Luftdruckschwankungen und so weiter entstehen. Wir nutzen ein altes Bergwerk, sind also ein ganzes Stück unter der Erdoberfläche. Unsere Sensoren sind 100 bis 170 Meter tief unter der Erdoberfläche. Und das sorgt für eine sehr, sehr hohe Temperaturstabilität. Und das ist wichtig, weil praktisch alle physikalischen Geräte auf einem gewissen Niveau empfindlich sind für Temperaturschwankungen. Das heißt, wenn Sie die an der Erdoberfläche betreiben, wo Sie so dem täglichen Temperaturwechsel ausgesetzt sind, dann können Sie bei weitem nicht die Empfindlichkeit für die Signale erreichen, die uns interessieren. Und wir haben am Observatorium im Schwarzwald noch Druckschleusen eingebaut, die also auch unsere Instrumente noch vor Luftdruckschwankungen in der Atmosphäre schützen, weil auch die Störsignale in den unterschiedlichen Sensoren erzeugen können.
Tatsächlich gibt es eine Vielzahl von Impulsen, die unseren Planeten in die unterschiedlichsten Schwingungen versetzen und dabei Erdbebenwellen überlagern können.
Zum Beispiel die Gravitationswirkung der Luftmassen in der Atmosphäre, die bei uns im langperiodischen Bereich die Detektionsschwelle festsetzt. Die höchsten Frequenzen, die liegen so bei 50 Hertz, für die wir uns interessieren. Das ist also so knapp an der unteren Grenze der Bandbreite, die wir mit unserem menschlichen Gehör mitbekommen. Und das sind für uns aber hohe Frequenzen. Und dann geht es zu tieferen Frequenzen. In der Seismologie beobachten wir Raumwellen und Oberflächenwellen. Das sind also impulshafte Signale, die Raumwellen, die durch die Erde laufen nach starken Erdbeben. Die Oberflächenwellen, die laufen als langgedehnter Wellenzug entlang der Erdoberfläche. Und bei den Raumwellen, da sprechen wir von Frequenzen eben von 50 Hertz, wenn es um regionale oder lokale Beben geht. Und dann geht die Frequenz runter bis 0,1 Hertz oder so. Da kommen wir in den Bereich, wo die Meere ein natürliches Störsignal erzeugen. Die Meeresmikroseismik, das sind nicht die Gezeiten der Ozeane, sondern es ist tatsächlich die Wellenbewegung. Es ist tatsächlich so, dass die Wasserwellen, die lenken die Wasseroberfläche endlich stark aus. Und dadurch kommt eine nichtlineare Physik im Wasser zum Tragen. Und die führt dazu, dass Druckschwankungen, die mit dieser Wellenbewegung einhergeht, die Druckschwankung am Meeresboden, die ist über eine sehr, sehr große Fläche kohärent und phaseneinheitlich. Und das führt dazu, dass wir einen extrem effizienten Mechanismus haben, um bei den Frequenzen seismische Wellen im Ozean anzuregen. Das heißt, der Ozean erzeugt Erdbebenwellen in dem Sinne, aber nicht von einem Erdbeben, die haben auch einen völlig anderen Charakter. Die sind rauschartiger, die haben stochastische Eigenschaften, die aber dann wirklich den ganzen Erdkörper durchdringen und die können sie überall bis tief in die Kontinente hinein als für uns in der Erdbebenseismologie Störsignal beobachten. Aber inzwischen gibt es auch Verfahren, die das als Nutzsignal nutzen, um die Struktur der Erde zu untersuchen. Und das geht dann runter bis zu 50, 20 Millihertz, wo wir dann eben auch schon die Oberflächenwellensignale von teleseismischen Beben dann haben. Und wenn wir dann noch weiter runtergehen in der Frequenz, dann kommen wir in den Bereich, wo die Erde Eigenschwingungen ausführt. Wie wenn Sie ein Glas mit dem Löffel dran klopfen und dann schwingt dieses Glas oder wenn Sie eine Glocke anschlagen, so kann auch die Erde schwingen wie eine Glocke nach starken Erdbeben. Und das müssen dann aber sehr, sehr starke Beben sein, also ab Magnitude 6,5, Magnitude 7 fängt man an, dann diese Eigenschwingungen zu sehen. Und wenn man ganz, ganz starke Beben hat, wie dieses Tohoku-Beben zum Beispiel 2011 vor Japan mit einer Magnitude größer als 9, da werden dann auch Eigenschwingungen angeregt, die die Erde wirklich über Tage, Wochen, manchmal sogar Monate lang schwingen lassen nach dem Beben. Und das ist eine Spezialität von unserem Observatorium. Das sind dann Frequenzen, die liegen zwischen 0,3 und vielleicht 5 Millihertz. Das ist eine sehr, sehr kleine Frequenz. Das drückt man dann eigentlich besser durch die Periodendauer aus, durch den Kehrwert der Frequenz. Und die Periodendauer ist dann etwa eine Stunde. Das sind so die tiefsten Frequenzen, die die Erde selber ausführen kann als Schwingung. Kann man sich ganz anschaulich vorstellen. Die Erde schwingt dann, ändert ihre Form und für einen Zyklus dieser Schwingung vergeht eine Stunde. Und das geht damit einher, dass die Beschleunigungskräfte, die damit verbunden sind, die sind extrem klein, weil diese Bewegungen so langsam sind. Und deswegen ist es eine Herausforderung, die dann auch messen zu können und detektieren zu können. Und dafür sind wir mit dem Observatorium im Schwarzwald international bekannt.
Selbst der Tidehub der Gezeiten in den Weltmeeren macht sich in Schwingungen bemerkbar.
Wenn wir von Gezeiten sprechen, dann sind wir bei nochmal tieferen Frequenzen. Das sind dann Periodendauern von 12 und 24 Stunden. Die messen wir auch. Das ist aber dann nicht mehr ein Themengebiet der Seismologie. Da geht es dann immer noch ein Themengebiet der Erdwissenschaften. Man kann auch darüber versuchen, was über die Struktur der Erde zu erfahren, was dann stärker mit der Geodäsie verknüpft ist. Die Geodäten interessieren sich auch für Gezeiten. Und wenn man dann noch zu tieferen Frequenzen geht, also die tiefste Frequenz, die wir als Frequenz ansprechen würden, das wäre die Frequenz des sogenannten Chandler-Wobbles. Das ist eine Taumelbewegung der Erdachse mit einer Periodendauer von etwa 430 Tagen, also ist mehr als ein Jahr, die auch geowissenschaftlich interessant ist, weil man die Taumelbewegung als solche mit geodätischen Methoden sehr genau messen kann. Und mit den Verfahren, die wir anwenden, also Gravimetrie, erhoffen wir uns, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, die Bewegung des Erdinneren, der Massen in der Erde, als Differenzbewegung zur Erdoberfläche beobachten zu können. Und da könnte man dann was über die Rheologie des Erdmantels eventuell daraus erschließen. Das ist eine Größe, die noch sehr, sehr schlecht bekannt ist. Aber für die numerische Modellierung von Mantelkonvektion und den Mechanismen, die wiederum zu Erdbeben führen, eine ganz entscheidende Materialeigenschaft ist.
Mit der Identifikation des Bergsturzes im grönländischen Fjord als Ursache war nur ein Teil des Rätsels gelöst, das das Signal vom September 2023 den Forschenden aufgab. Nur eines war sicher, durch die ins Wasser stürzenden Gesteinsmassen war eine sogenannte Sash angeregt worden, eine Schwappschwingung.
Wenn man die Badewanne nur zum Drittel eingelassen hat und steigt dann etwas schwungvoll ein, sodass man dann die Wassermenge verdrängt, dann schwappt dieses Wasser einfach hin und her und kann in der Badewanne auch oszillieren. Und das Gleiche kann in allen Wasserbecken stattfinden. Das Phänomen der Sash als solches ist jetzt nichts, was uns verwundert hat. Aber das erste ist die Periodendauer, die so ein bisschen überraschend war, weil die da vergleichsweise klein war. Aber in die Periodendauer der Sash geht eben nicht nur die Fläche des Wassers ein, sondern auch die Tiefe. Und das sind Fjorde einfach besonders, weil die vergleichsweise tief sind im Verhältnis zur Ausdehnung des Fjords. Da liegt ein Fjord, der ist 2,7 Kilometer breit, aber über 500 Meter tief. Und das führt dazu, dass dann diese Sash-Periode vergleichsweise klein ist. Was aber nie berichtet wurde, ist, dass so eine Sash, wenn sie mal angeregt ist, dann über Tage anhalten kann. Da gibt es einfach keine Berichte in der wissenschaftlichen Literatur. Und das ist was uns auch lange von unserer physikalischen Grundvorstellung gegen den Strich ging, uns vorzustellen, dass dieser Fjord einfach mit nur einer Frequenz oszilliert und so wenig Energie von dieser Schwingung verloren geht. Da ist ja offen, der Fjord, das Wasser kann ja auch in die Ozeane rauslaufen. Es findet Reibung statt an den Ufern des Fjords, dass dann tatsächlich diese Schwingung nur so schwach gedämpft ist. Wenn Sie ein System haben, das resonant bei einer Frequenz schwingen soll, wie so eine Stimmgabel, dann müssen Sie dafür sorgen, dass es hochsymmetrisch ist. Also wenn Sie eine Glocke gießen, zum Beispiel auf Glocken sind oft so Schriftzüge, Jahreszahlen mit aufgegossen. Wenn da der Glockengießer nicht aufpasst und diese Buchstaben und Zahlen sind ein bisschen zu dick, dann scheppert die Glocke. Dann schwingt die eben nicht mehr mit genau einer Frequenz, sondern hat die verschiedene Resonanzmodi, in denen die schwingen kann, und dann klingt die nicht mehr rein. Das heißt, wenn Sie einen natürlichen Körper haben, ist es eigentlich zu erwarten, dass der mit vielen verschiedenen Frequenzen in Resonanz schwingen kann. Genauso ist es bei so einem Fjord. Die Frequenzen, mit denen der schwingen kann, die ergeben sich aus der Geometrie, also aus der Form der Küsten, der Uferlinien, aus der Form des Deckens und des Bodens von diesem Fjord. Und wenn der so hochsymmetrisch ist wie eine Badewanne, dann könnte man sich vorstellen, dass da eben eine dominierende Schwingung gibt und die hat halt eine Frequenz und die sieht man dann. Wenn Sie das mal ausprobieren in der Badewanne, werden Sie feststellen, selbst in der Badewanne gelingt es Ihnen, einen Haufen Schwingungen anzuregen, die gleichzeitig existieren können. Also die Badewanne nur in eine Richtung zum Schwingen zu bringen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen hat es uns widerstrebt zu akzeptieren, dass dieser Dixon-Fjord mit nur einer Frequenz schwingen kann. Und die Erwartung wäre gewesen, dass das Wasser natürlich anfängt zu schwappen, aber in alle Richtungen und dass es dann mit unterschiedlichen Perioden dauern hin und her schwappt, je nachdem an welcher Stelle vom Fjord es stattfindet und dass die Energie in dieser Wasserbewegung dann auch relativ schnell verloren geht, weil dann diese Wasserwellen rauslaufen aus dem Fjordsystem und weil auch Reibung natürlich stattfindet, einfach an den Uferlinien.
Erst als die Modellierung der Topographie des Dixon Fjords im Rechner eine Auflösung von unter 3 Metern erreichte, konnten die Forschenden nachweisen, dass eine dort ausgelöste Schwappschwingung tatsächlich über Tage anhalten kann.
Erstmal hat man gesehen, je kleiner das Gitter ist, umso langsamer klingt diese Schwingung ab. Und ab einer Gitterweite von etwa 10, 15 Metern war es so, dass dann tatsächlich diese physikalischen Dämpfungsparameter eine Rolle gespielt haben. Dass man also gesehen hat, wenn man diese Bodenreibung verstärkt, dann klingt die Schwingung schneller ab, als wenn man die schwächer macht. Was dann ein Zeichen ist, dass dann jetzt tatsächlich die Physik eine Rolle spielt und nicht die numerischen Näherungsfehler. Und es war dann nur möglich, bis zu einer Gitterweite von 3 Metern runterzugehen, was schon irre ist. Ich erinnere mich auch an die Zeit, als sie das gemacht haben. Die haben uns dann immer berichtet, haben gesagt, wir setzen jetzt die nächste Rechnung auf. Und alle waren gespannt und haben ungeduldig Nachrichten geschrieben, haben gesagt, habt ihr schon ein Ergebnis? Könnt ihr uns die Ergebniswerte schicken? Und die haben gesagt, nein, noch nicht, das braucht noch eine Woche. Also das waren wirklich numerische Modellierungen, die dann wirklich auch eine Woche gebraucht haben, zwischen dem, dass man das Programm startet und dass das Ergebnis vorliegt. Das ist also ein immenser Aufwand. Und bei diesen 3 Meter Gitterweiten sind wir aber dann zu einer Sesh gekommen, die so langsam abgeklungen ist wie die seismischen Wellen. Nicht exakt, aber die Größenordnung hat gestimmt. Man hat auch gesehen, die physikalischen Dämpfungseigenschaften wirken sich aus, sodass wir dann auch gesehen haben, dass jetzt wirklich Physik modelliert wird und nicht Rundungsfehler aufsummiert werden. Also solange diese numerischen Modellierungen klar gesagt haben, diese Schwingung muss schneller abklingen, als wir es beobachtet haben, war das ein klarer Grund, diese Hypothese erstmal nicht zu akzeptieren. Dieser Grund ist damit ausgeräumt gewesen. Das heißt, es gab außerdem, dass wir gesagt haben, es hat noch nie jemand beobachtet, gab es nichts mehr, was dagegen gesprochen hat, dass in diesem Dixon Fjord so eine Schwingung stattfindet. Deswegen der Stand jetzt ist, dass wir sagen, alles, was wir wissen aus Beobachtungen, Novellierungen der Physik und dem Verständnis daraus, ist, dass der Dixon Fjord wahrscheinlich in der Lage ist, so eine Schwingung auszuführen. 9 Tage lang konnte man die beobachten. Das ist einfach eine Schwingung, die klingt langsam ab, so wie Stimmgabel. Und irgendwann hören Sie die Stimmgabel nicht mehr.
Dr. Vorbrigger erlebte die über ein Jahr andauernde Suche nach Erklärungen für das eigenartige Signal aus dem Nordatlantik als ein Forschungsabenteuer der besonderen Art.
Üblicherweise findet Forschung ja so statt, dass irgendwelche klügen Köpfe sich überlegen, was noch interessant wäre zu untersuchen. Auf der Grundlage natürlich in der Regel auch Forschung, die schon stattgefunden hat, die aber noch nicht alle Fragen beantwortet hat oder neue Fragen aufgeworfen hat. Dann überlegt man sich, wie man das bearbeiten könnte und schreibt einen Projektantrag und reicht diesen Antrag bei einem Projektmittelgeber ein, sei es die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder ein Bundesministerium oder was weiß ich. Dann wird er begutachtet und dann, wenn man alles gut läuft, dann bekommt man irgendwann einen Zuschlag und eine Förderung und kann das umsetzen, stellt dann Doktoranden ein oder Postdocs und dann wird dieses Thema bearbeitet und in der Regel findet man dann was Neues raus. Vielleicht nicht unbedingt das, was man sich erhofft hat oder was man so im Blick hatte, weil das ist Gegenstand der Forschung, dass man eben unbekanntes Neuland betritt und das ist immer voller Überraschungen, aber man lernt was dazu. Hier ist diese Forschung ausgelöst worden einfach durch die Erde selber. Das hat sich vorher niemand ausgedacht, niemand überlegt. Es gab niemanden, der gesagt hat, ach, wir könnten noch mal so eine Sesh in einem Fjord in Grönland untersuchen. Wir waren uns nicht mal im Klaren darüber, dass sowas existieren kann. Sondern die Erde hat uns konfrontiert mit einem Phänomen, das wir bisher nicht gekannt haben. Und wir haben dann in dieser Gruppe eben dieses Phänomen untersucht und soweit es bis jetzt gelungen ist, eben auch entschlüsselt. Es gibt noch viele Details, die noch nicht verstanden sind und an denen wir noch weiterarbeiten. Aber der Prozess selber hat komplett anders stattgefunden. Da gab es kein Funding oder so dazu, sondern die Leute, die daran gearbeitet haben, die haben das neben all den Projekten, die sie sonst machen, nebenher gemacht und sich damit beschäftigt. Das ist für mich so eine der schönsten Formen der Grundlagenforschung, dass wir nicht vorher schon eine Idee haben, was rauskommen müsste, sondern dass die Natur uns was Neues präsentiert, das Rätsel aufgibt und auch wirklich was Neues aufgibt, was wir bisher noch nie gesehen haben, wo wir wirklich was Neues über die Natur lernen. Und das andere, was mich fasziniert hat, ist tatsächlich diese internationale Zusammenarbeit, die auf dieser elektronischen Plattform stattgefunden hat. Das wäre vor 15, 20 Jahren, glaube ich, noch nicht so möglich gewesen, also ohne diese Kommunikationsmittel. Also auch per E-Mail hätte man das nicht organisieren können, sondern diese Plattform ist, wie man das aus Social Media kennt, man schickt sich gegenseitig Nachrichten, aber es ist so ein bisschen strukturiert. kalibriert er noch. Man kann also unterschiedliche Kanäle einrichten und dann sogenannte Threads anlegen und kann dann aber auch nicht nur Textnachrichten verschicken, sondern auch Diagramme und Daten austauschen. Hat dann Suchfunktionen auch. Das heißt, man kann da relativ strukturiert miteinander kommunizieren. Hat auch ein Archiv davon. Also das ist auch jetzt noch faszinierend. Also wir sind auch jetzt immer mal am Nachschlagen. Wie war denn das vor einem Jahr? Wie ist denn diese Hypothese zustande gekommen? Oder was war denn der Grund, weshalb wir dies und jenes verworfen haben? Das ist da alles noch dokumentiert, weil diese Nachrichten da noch da sind. Und es ist ein Medium, das erstmal funktioniert hat, ohne dass wir an einen Ort zusammenkommen müssen. Die Leute leben in unterschiedlichen Zeitzonen, die sich da beteiligt haben. Und es ist ein Medium, das eben auch asynchron funktioniert, weil jeder dann zu seiner Arbeitszeit eben Nachrichten lesen und neue Nachrichten schreiben kann. Und wenn der Nächste aufsteht, dann sieht er, was, während er geschlafen hat, die anderen Kollegen inzwischen gemacht haben. Und auf die Weise war es dann tatsächlich möglich, nicht nur Leute aus unterschiedlichen Kontinenten zusammenzubringen, sondern aus ganz unterschiedlichen Fachdisziplinen. Und das war schon auch ein Schlüssel für diese Arbeit. Also das hätte keine Fachgruppe von uns alleine so weit treiben können. Die Seismologen im Team hätten das nicht alleine so weit gebracht, die Geologen nicht. Aber auch die Fluidmechaniker hätten das nicht alleine so weit gebracht. Sondern es war wirklich, das, was rauskam, war mehr als die Summe des Ganzen. So muss man sagen. Das war auch faszinierend.
Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.